beim Fundament. Ein Haus braucht Wände. Und die Wände lauten biblische Unterweisung und klare Regeln. Biblische Unterweisung wird uns sofort einleuchten als Christen, aber es braucht auch Regeln. Eins nach dem anderen. Biblische Unterweisung. Schlagt bitte mit mir auf, wenn ihr eine Bibel bei euch habt. 5. Mose 6. Man kann nicht über Kindererziehung sprechen und 5. Mose 6 ignorieren. Das geht nicht. Das ist fundamental in der ganzen Bibel zum Thema biblische Unterweisung. 5. Mose 6, das sogenannte Schma Israel, also höre Israel, so beginnen diese Worte. Das kennt jeder orthodoxe Jude, die Liberalen vielleicht nicht, aber die Orthodoxen kennen es auf jeden Fall. Also, Gott sagt zu seinem Volk durch Mose, andere Heilszeit, Heilszeit des Gesetzes, aber Gottes Wort, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Damit beginnt es. Wir glauben an einen Gott, den man lieben kann. Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Und du sollst davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt, wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen als Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Das machen ja die orthodoxen Juden heute noch. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Das ist sehr, sehr lehrreich, was wir hier lesen. Und schaut, da wird der Inhalt der Unterweisung genannt. Und der ist eben nicht, das darfst du nicht und das darfst du nicht und das musst du und das musst du, sondern es beginnt Gott lieben, Gott liebhaben. Ich sage noch einmal, wir glauben an einen Gott, der Liebe ist, auch schon im Alten Testament wird das offenbart, im Neuen natürlich noch viel schöner und tiefer, aber Gott lieben, das ist das Erste, die Liebe zu Gott, der uns selbst geliebt hat. Das Vorbild, dem israelitischen Vater wird gesagt, das sollst du zu Herzen nehmen. Zuerst du, Vater, und du, Mutter. Ja? Das sollen die Eltern zu Herzen nehmen. Dann wird gesagt, der Ort der Unterweisung, interessanterweise im Haus oder unterwegs. Und das habe ich auch bestätigt gefunden. Man kann die Kinder zu Hause unterweisen. Und unterwegs. Und ich möchte allen Eltern, die hier sitzen, ans Herz legen, der Hauptort der biblischen Unterweisung ist das Elternhaus. Auch wenn vielleicht jemand von uns alleinerziehend ist, dann bist du eben allein, du als Vater oder du als Mutter, dafür verantwortlich. Der Hauptort der Unterweisung ist das Elternhaus. Die Gemeinde unterstützt uns darin. Christliche Freizeitarbeit unterstützt uns darin, selbstverständlich. Aber wir können das nicht auslagern und abschieben auf andere. Die Hauptunterweisung muss zu Hause geschehen. Und unterwegs, wenn wir nach Kärnten gefahren sind, jedes Jahr, wo meine Schwiegereltern gelebt haben, meine Schwiegermutter lebt immer noch dort, dann kamen wir irgendwann hinter München und haben die Berge gesehen, ja, die schneebedeckten Berge, die Alpen, die bayerischen. Und dann haben wir das Lied angestimmt, du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte. Das war schon obligatorisch. Ja. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte. Wir haben den Kindern gesagt, schaut mal, was unser Gott gemacht hat. Oder wir waren in Kroatien und sie durften tauchen und haben die Welt unter Wasser gesehen. Und immer kann man sie auf den Schöpfer hinweisen. Immer. Und auch wenn sie Haustiere haben und die kriegen Junge, die kriegen Kleine, das ist so schön, ihnen zu zeigen, guck mal, wie Gott das gemacht hat, wie wunderbar, ja, in der Tierwelt. Und in der Familie sollen Kinder Gottesfurcht lernen. Wir vermitteln ihnen, das alles ist von unserem Gott. Er hat es gemacht, er überwacht es, er erhält es. Sie sollen Gottesfurcht lernen in der Familie. Und Dann wird interessanterweise auch der Zeitpunkt genannt, abends oder morgens. Das fanden wir auch so weise. Mittags war kaum Zeit. Mittags mussten die Kinder Hausaufgaben machen, mussten sie wieder in die Schule später, als sie größer waren. Mittags war wenig Zeit. Aber abends und morgens. Und in unserer Familie haben wir es so aufgeteilt, Silvia war abends zuständig, weil ich abends oft unterwegs sein musste. Ich war morgens zuständig für die Kinder. Ich habe mit ihnen gefrühstückt. Silvia ist noch in ihrem Zimmer geblieben, hat noch ausführlich stille Zeit gehabt. Ich war morgens zuständig. Ich stehe früher auf, ich habe das schon hinter mir gehabt, habe dann mit den Kindern Müsli gegessen und während sie ihr Müsli gegessen haben, habe ich ihnen die Bibel erklärt. Habe ich ihnen den Römerbrief ausgelegt und die Offenbarung des Johannes beim Frühstück. Ich weiß, jetzt sagst du, das kann ich gar nicht, das geht gar nicht, ich muss selbst schon um 7 in der Firma sein. Alles gut, weiß ich, muss so nicht machen. Aber ich konnte das. Ich hätte auch schlafen können bis um 7:30 und sagen, mach das selber, aber habe ich nicht. Ich habe ihnen morgens die Unterweisung gegeben, mit ihnen gebetet und sie aus dem Haus gelassen in die Schule. Und dann habe ich oft meinem Sohn noch gesagt, Benny, was nimmst du mit? Du nimmst meinen Namen mit in die Schule. Du heißt Plock, ja, pass auf, du nimmst meinen Namen mit. Und später, wenn ich gefragt habe, Benny, was nimmst du mit? Plock. Ja, dann wusste er schon, aber wichtig, sie unter Gebet entlassen in die Schule. Wir machen das wie die Hanna, die auch ihren Samuel an die Stiftshütte entlassen hat, wo die gottlosen Priester Hophni und Pinhas waren. Und sie hat sie trotzdem unter Gebet abgegeben und schaut, was Gott aus dem Samuel gemacht hat. Ja, ein ganz großer Beter und Führer im alttestamentlichen Volk. Das Einschärfen wird hier noch genannt, habe ich dick unterstrichen in meiner Bibel. Und da sagen viele Ausleger, das geht auch in die Richtung auswendig lernen. Kinder können noch recht viel auswendig lernen, das wisst ihr. Wir haben es so gemacht, bitte, ich erzähle jetzt nur von uns, ihr müsst selber euren Weg finden. Wir haben sie nicht jede Woche einen Vers lernen lassen, das hätten die geschafft. Die lernen natürlich jede Woche einen Vers, aber die vergessen auch wieder. Wir haben lieber gesagt, wir wollen, dass sie eine eiserne Ration mitnehmen in ihr Leben. Wir haben mit ihnen die 10 Gebote gelernt, wir haben ausgewählte Psalmen gelernt, Psalm 1, natürlich Psalm 23, Psalm 16, ausgewählte Psalmen und dann natürlich auch noch wichtige Aussagen des Neuen Testaments. Mein Sohn, der Benny, der hat bis vor kurzem eine Bibellerngruppe geleitet, wo sie so online eine Gruppe haben. Da lernten sie gerade den ersten Petrusbrief auswendig. Also der würde in meinen alten Kopf nicht mehr reingehen, ja. Aber freue ich mich, sollen sie lernen, je mehr man vom Wort Gottes parat hat, umso besser. Ihr seht, biblische Unterweisung, ganz schlicht beschrieben und doch so tief, so könnt ihr es auch machen. Und wenn ihr sagt, ihr Männer, nee, morgens geht nicht, aber überlasst es euren Frauen nicht alleine. Wenn die Kinder den Eindruck kriegen, Christentum ist ein sentimentaler Unsinn für Frauen und Kinder, Männer, die haben damit nichts zu tun. Wenn sie die Männer nie mit der Bibel sehen. Und ihr wisst, im Kindergarten sind fast nur Erzieherinnen, bitte das nur in Anführungsstriche hören. In den Grundschuljahren haben sie fast nur Lehrerinnen. Es kann sein, sie kommen irgendwann zum Gymnasium und haben zum ersten Mal mit einem Mann zu tun, ja, weil der Papa sich da irgendwie rausgezogen hat. Darum, ihr lieben Männer, ihr könnt diese Verantwortung nicht an eure Frauen abschieben. Bitte nehmt sie wahr, seid Hauspriester, so sagte man früher. Übernehmt diesen Dienst mit euren Frauen zusammen. Meine Frau hat mich da voll unterstützt. Selbstverständlich, ja. Und wenn ich abends zu Hause war, habe ich es abends natürlich gemacht und nicht meiner Frau überlassen. Also biblische Unterweisung, habt ihr keine Fragen zu oder zweifelt ihr nicht an, das ist wichtig zu Hause. Aber jetzt, warum den Kindern Regeln geben? Ohne Regeln gibt es oft eine Inflation der Worte. Das muss ich erklären. Ich erzähle nicht gerne Beispiele, negative Beispiele von Gästen, die bei uns waren. Das müsst ihr mir bitte glauben. Aber das hier, das ist so ein Paradebeispiel, das muss ich euch erzählen. Da kam mal irgendeine Familie zu uns, weit gefahren, sonntags, meine Frau im Wohnzimmer, alles gedeckt mit weißer Tischdecke und so weiter. Und erst saßen die Kinder scheu am Tisch, aber die tauten sehr schnell auf. Nach 10 Minuten waren die Kinder unterm Tisch, während wir gegessen haben. Und dann saß der Papa da. Ihr Kinder, was macht ihr da? Jetzt kommt ihr aber da raus. Wenn ihr jetzt nicht da rauskommt. Inflation der Worte. Nur warme Luft in die Gegend geblasen. Die Kinder, die haben aufgedreht bei uns. Als sie abends gegangen sind, konnten wir ein Kinderzimmer neu tapezieren. Ja? Die haben eine Visitenkarte hinterlassen. Und der Papa, das hätten unsere mal machen sollen. Da hätte ich nicht gesagt, nicht doch, meine Söhne oder Kinder, was macht ihr da? Ja? Aber mir ging es gut, uns ging es gut. Wisst ihr warum? Unsere Kinder waren so schüchtern, wir konnten die mitnehmen, überall hinsetzen, zack, nach einer Dreiviertelstunde wieder wegnehmen. Die saßen da und haben nur rumgeguckt und alle haben gedacht, oh, die Blocks haben aber gut erzogene Kinder. Von wegen, ja, die waren nur schüchtern. Zu Hause haben die auch aufgedreht. Aber uns ging es da wirklich gut. Nur was diese Kinder damals gemacht haben, hat sich eingeprägt. Inflation der Worte. Sinnvolle Regeln geben dem Kind Geborgenheit. An welches Bild denkt ihr? Ihr denkt an das blinde Pferd, das auf der Koppel zuerst die Grenzen eingespeichert hat und dann hat es die Freiheit genossen. Und so muss es auch bei unseren Kindern sein. Sie brauchen Grenzen, aber das gibt ihnen Geborgenheit. Nicht zu viele und nicht dauernd neue Regeln geben. Bei manchen Eltern, die lassen die Kinder morgens antreten zur Regelausgabe. Ja? Jeden Morgen Regeln, wie beim Militär. Das geht nicht. Ja? Da weiß hinterher niemand mehr, was Sache ist. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Eine Regel ist keine Regel, wenn sie nicht mit einer Konsequenz gepaart ist. Sie muss mit einer Konsequenz gepaart sein. Das heißt, das Kind muss wissen, was passiert, wenn es diese Regel übertritt. Meinetwegen, es ist dran mit Geschirr abräumen, ja? Oder es ist dran mit den oberen Stock saugen. Dann muss es wissen, was passiert, wenn es das nicht macht. Sonst ist das keine Regel. Die Konsequenz sollte idealerweise, das wird man aber nur selten erreichen, mit der Regel in einem inneren Zusammenhang stehen. Ich gebe euch ein Beispiel. Dein Kind kommt zu spät nach Hause. Es sollte um 18 Uhr da sein, kommt aber eine Stunde zu spät. Was machst du jetzt? Du streichst ihm nicht eine Woche das Taschengeld. Was hat denn das Taschengeld mit dem zu spät kommen zu tun? Gar nichts. Sondern du sagst, am nächsten Tag muss es eine Stunde früher nach Hause kommen vom Spielen, weil es lernen muss, pünktlich zu sein, dann steht das im inneren Zusammenhang. Aber ich sage noch einmal, das wirst du nur selten hinkriegen. Aber es wäre gut, wenn es so wäre. Vorsicht, ihr Lieben, ich muss eine Warnung aussprechen. Regeln ohne eine gesunde Beziehung zu deinem Kind werden unweigerlich Rebellion hervorrufen. Nicht, dass du meinst, mit einem modernen und möglichst effizienten Regelmanagement kannst du alles in den Griff kriegen. Nein, wenn die Beziehung zu dem Kind nicht stimmt, dann werden Regeln Rebellion hervorrufen. Achte darauf, dass du eine gute Beziehung zu jedem deiner Kinder hast. Also, trotzdem gilt, wir wollen unseren Kindern einen Halt bieten und ihnen gleichzeitig Einhalt gebieten. Da, wo sie eben neigen, Grenzen zu übertreten, Regeln zu übertreten, da müssen wir ihnen Einhalt gebieten. Immer dasselbe vom Wesen Gottes. Wir geben ihnen viel Liebe, aber wir lassen nicht ungestraft, wenn sie Böses tun. Ich will so praktisch wie nur möglich reden. Du bist mit einem 5-jährigen Sohn auf dem Spielplatz. Nennen wir ihn mal Lukas. Ja? Du bist mit dem Lukas auf dem Spielplatz Und dann sieht dein Lukas einen Jungen, der ist 2 oder 3 und spielt da mit einem Bagger am Sandkasten. Und dein Lukas geht hin und nimmt dem Jungen den Bagger weg. Und der fängt an zu plärren und es gibt einen riesen Theater da. Was machst du jetzt? Du ziehst nicht sofort das schärfste Register, das du hast. Du beginnst so. Augenleiten, Mimik, Gestik. Du rufst, Lukas, hebst den Finger, schüttelst den Kopf. Und manche Kinder sind dann gestraft genug. Bei unserer Tochter hätte das dicke gereicht. Ja? Amelie, das hätte genügt. Unser Sohn, der brauchte manchmal andere Argumente noch. Ne? Aber du fängst so an. Unser Gott will uns doch auch mit seinen Augen leiten. Augen leiten, Mimik, Gestik. So beginnst du. Und es kann sein, das Problem ist gelöst. Du darfst das Kind auch ab und zu mal ablenken. Du darfst sagen, guck mal hier, die Rutsche ist ja frei. Wir gehen mal auf die Rutsche. Oder Schaukel ist frei. Ich weiß sofort, was einige von euch jetzt denken. Die denken, ja, da wird ja das Herz des Kindes nicht verändert. Das Kind, das Herz muss ja verändert werden. Ja, bitte. Wir wollen natürlich auf das Herz des Kindes einwirken. Aber sei realistisch, liebe Mama oder lieber Papa. Ihr könnt nicht in jeder Situation des Alltags eine große theologische Diskussion anfangen und Belehrung. Das geht nicht. Da musst du erstmal schauen, dass die Situation entschärft wird. Das kannst du doch abends noch machen, beim Zu-Bett-Bringen. Da greifst du das nochmal auf und sagst, du, wie war das eigentlich heute auf dem Spielplatz? Warum hast du dem Jungen den Bagger weggenommen? Hast du gesehen, der hat geweint. Das war gar nicht gut. Sollten wir da nicht noch um Vergebung bitten? Das kannst du doch abends noch mit ihm aufarbeiten. Fang nicht jedes Mal eine Diskussion an mit dem Kind. Das geht nicht im Alltag. Wir wollen auf das Herz einwirken. Wir wollen, dass er begreift, er darf niemand etwas wegnehmen. So, jetzt hat er sich eine Weile mit der Rutsche oder Schaukel beschäftigt, aber dann fällt ihm doch wieder der Bagger ein und er rennt wieder hin. Und jetzt weißt du dein Kind zurecht und nennst die Konsequenz. Und jetzt musst du aufpassen. Denn was du jetzt sagst, das musst du auch machen. Das heißt, wenn du jetzt sagst, es ist Hochsommer, über 30 Grad, und dann sagst du, ja, und dann gehen wir nach Hause. Und dann sitzt du zu Hause in deiner heißen Wohnung, während du auf dem Spielplatz unter den schönen, schattigen Bäumen hättest sein können. Hast du dich selber bestraft? Hast du dir ins Knie geschossen, ja, mit deiner Konsequenz? Überleg vorher, was du sagst, weil das musst du dann auch machen. Nur mal angenommen, jetzt kommt was Gefährliches. Du hättest gesagt, dann gehe ich mit dir da hinten 200 Meter hinter die Feldscheune und dann kriegst du ein paar auf den extra von Gott gepolsterten Platz mit den 4 Buchstaben. P-O-P-O. Das darf man nicht, das ist verboten. Ich sage ja nur theoretisch. Wenn du das gesagt hättest, dann musst du es auch tun. Dann musst du da hingehen. Also, mit anderen Worten, wenn du etwas angekündigt hast, musst du es umsetzen. Viele von euch kennen Pestalozzi, das ist der Papst der Erziehungslehre. Und er hat mal einen Satz gesagt, der ist wirklich sehr, sehr gut. Und der, unabhängig davon, ob er Christ war oder nicht, den sollten wir uns beherzigen. Konsequenz ist das Geheimnis der Erziehung. Noch einmal, Konsequenz ist das Geheimnis der Erziehung. Und ich sage euch, meine Frau war in vielem noch konsequenter als ich. Und das kann auch bei euch so sein, aber ihr solltet möglichst auf einer Ebene sein als Eltern. Aber meine Frau, die war unglaublich konsequent und das hat sich in vielem sehr gut bezahlt gemacht. Wir bauen die Wände, indem wir biblisch unterweisen und klare Regeln geben. Aber da regnet es rein, da fehlt noch was. Das Dach. Das Dach heißt, jetzt kommt nochmal das Wort Konsequenz, Konsequenz und Disziplin, das ist das Dach. Und man unterscheidet 3 Arten von Konsequenzen. Natürliche Konsequenzen bei Unreife, Sorglosigkeit, Vergesslichkeit. Die sind bei kleinen Kindern am effektivsten. Das Kind ist 2 Jahre alt, ein Mädchen, und du bist mit ihm in Italien oder Kroatien, wo es heiß ist, und du sagst zu ihm, zieh bitte deine Strandsandalen an, die Platten hier sind heiß. Aber das Kind ist unreif, sorglos, vergesslich, und auf einmal fängt es an so zu tänzeln, weil es merkt, die Platten sind wirklich heiß. Und Papa und Mama haben es gut gemeint mit den Strandsandalen. Also du lässt es einfach mal die Suppe auslöffeln. Nein, du lässt es nicht auf die heiße Herdplatte fassen. Davon habe ich nicht gesprochen. Irgendetwas Harmloses, wo es dann einmal selber erfahren kann, Mama oder Papa meinen es gut. Das sind natürliche Konsequenzen. Logische Konsequenzen, die sind bei Kindern ab dem Alter von 5 Jahren am effektivsten. Und jetzt werde ich es mir unweigerlich mit ein paar Muttis hier unter uns verderben, vielleicht auch Papas, aber ich bin ja nicht everybody's darling, ich bin ja nicht hierher gekommen, um euch die ganze Zeit den Bauch zu pinseln. Ich muss euch ja auch mal gegen den Strich bürsten, das ist gut, da geht der Rost ab, wenn man gegen den Strich bürstet. Wir kommen auf das Thema Essen zu sprechen. Ich erzähle nur, wie wir das gemacht haben. Wir haben unseren Kindern gesagt, wenn sie sich selbst Essen auf den Teller füllen, dann müssen sie das auch wegessen, leer essen. Das geht nicht, dass sie sich so einen Berg auf den Teller füllen und wir schmeißen es nachher weg. Ja? Wir haben ihnen gesagt, mach langsam. Deine Augen sind größer als der Mund und der Magen. Nimm mal wenig, du kannst noch mal nachnehmen. Aber die Kinder, die haben ja da manchmal so einen Hunger und dann laden sie auf und dann die Hälfte schaffen sie, dann schieben sie den Teller zurück. Okay, das war kein Problem. Wir haben ihnen das nicht eingetrichtert wie in der polnischen Mastgans. Ja? Wir haben das nicht reingestopft in sie. Sie durften das übrig lassen, aber dann ist doch wohl klar, wenn die Hauptmahlzeit nicht mehr reinpasst in den Bauch, dass auch der Nachtisch, das Dessert nicht mehr reinpasst. Auch nicht das Eis. Das läuft nicht so zwischen die Ritzen. Nein, wenn die Hauptmahlzeit nicht reinpasst, passt der Nachtisch auch nicht mehr rein. Punkt. Ja? Und wir haben Leute am Tisch gehabt, die haben 3-mal zu ihren Kindern gesagt, wenn du nicht weg isst, kriegst du keinen Nachtisch. 3 Nachtisch haben die gegessen, ja, nachher. Das war einfach nicht konsequent. Und bitte, wenn du das ein paar Mal mit den Kindern gemacht hast, dass sie wissen, sie kriegen keinen Nachtisch. Und meine Frau hat das noch getoppt. Die hat das, was sie übrig gelassen haben, aufbewahrt, hat das abends dann warm gemacht und sie haben nichts anderes zu essen gekriegt, bis sie das weggegessen hatten. Das machst du ein paar Mal und die Kinder haben gelernt, ihren Teller leer zu essen. Wenn du sagst, das ist mir gar nicht wichtig, ist mir Schnuppe, wir haben genug zu essen, was übrig ist, kommt in die Tonne, kannst du auch machen. Uns war das wichtig, dass sie lernen, Lebensmittel, für die wir Gott gedankt haben, dass sie die auch wegessen. Uns war das wichtig. Dir sind vielleicht andere Dinge wichtiger, aber ich bitte dich, denk mal darüber nach. Das sind logische Konsequenzen. Und ab einem bestimmten Alter wirst du fast nur noch mit auferlegten Konsequenzen arbeiten können. Was ist das? Verzicht auf gewisse Privilegien. Höchststrafe für Jungs und Mädchen. Computer- oder Smartphone-Verbot. Absolute Höchststrafe. Ja, jetzt habe ich was zum Schmunzeln für euch, das kennt ihr. Die Technik ist heutzutage dermaßen fortgeschritten, dass ich die Kids per Knopfdruck aus ihren Zimmern holen kann. WLAN aus, zack, ja, dann kommen sie, dann sind sie da. So weit ist schon die Technik, ja. Und ich weiß, es gibt ein Persönlichkeitsrecht aufs Bild, aber da konnte ich nicht widerstehen. Das war auf dem Flughafen von Madrid. Da sah ich diese 4 Nonnen und guck mal, die haben alle 4 ein Smartphone in der Hand und datteln da rum. Ja, das hat mir einfach gefallen. Gut, oder noch etwas, wie ich die Kinder zur Hausarbeit bringen kann. Ich mache das jetzt schon länger und auch ohne, dass ich frage, ich ändere unser WLAN-Passwort alle 7 Tage. 8 Stellen hat das Passwort und es sind niemals die gleichen. Und pro getaner Hausarbeit verrate ich ein Zeichen. Ja. Das ist lustig, aber es ist pädagogisch nicht ganz korrekt. Die Kinder sollen die ihre Pflichten erfüllen, ohne dass sie dafür Belohnung erwarten oder so etwas hier vermeiden können. Sie sollen einfach ihre Pflichten erfüllen. Wenn sie mit der Hausarbeit dran sind, sind sie dran. Und da muss es nicht Belohnung geben, wenn sie es gemacht haben. Aber ist trotzdem lustig, ne? So, auferlegte Konsequenzen sind mir gerade Verzicht auf gewisse Privilegien, zusätzliche Hilfeleistungen. Unser Sohn, der hat mal was kaputt gemacht beim Nachbarn, Hauswand schmutzig gemacht mit Schneebällen und dann musste da gestrichen werden und dann musste er zusätzliche Arbeit verrichten, Geld verdienen, um den Schaden beim Nachbarn zu ersetzen. Zusätzliche Hilfeleistung. Oder bei Geschwisterstreit, Probleme im zwischenmenschlichen Bereich mit den Eltern, sie wollen nicht richtig kooperieren, isolieren im eigenen Zimmer. Aber ohne Laptop, ohne Smartphone, ohne Internetzugang, ja, dass sie nachdenken können. Wenn ihr von mir Ausführungen erwartet, wie ihr umgehen sollt mit dem Thema Smartphone, das wäre ein extra Thema. Das habe ich eben in Kohlhaus, da war der Vortrag, da bin ich gewesen, habe ich dem Johann vorhin in der Pause erzählt. Kann ich jetzt nicht leisten. Ich kann euch nur sagen, ich komme in viele Familien und ich frage sie alle, wie sie es machen. Und ich wünschte, ihr wärt so konsequent und würdet sagen, bis 14 kriegen sie kein Smartphone. Sie können ein Telefon kriegen, mit dem sie anrufen können, aber nicht ein Smartphone, das internetfähig ist. Ja? Das werdet ihr vielleicht nicht schaffen. Ich weiß, unser Sohn, der hatte auch ab 12 Jahren Informatikunterricht. Aber ja gut, da hat er den Laptop gehabt, um da seine Aufgaben zu machen. Aber bitte, bitte, gebt ihn nicht so früh. Lasst nicht 6-7-jährige Kinder lange mit dem Smartphone alleine. Das geht nicht. Unsere Enkelkinder, die gucken auch mal kurz etwas, ja. Aber das müsst ihr auf ganz kleiner Flamme halten. Die fahren da drauf ab. Auch Mädchen, das sehen wir jetzt bei unseren, ja. Wenn die fahren da drauf ab, das ist unglaublich. Und deswegen haltet es zurück, solange ihr könnt. Ich war neulich in der Familie, da hat der Papa gesagt, die Kinder saßen alle da. Bei uns gibt erst ab 14 Smartphone und die Kinder haben das akzeptiert. Das, wenn die Eltern das begründen, die Kinder müssen das akzeptieren. Natürlich sind sie in ihrer Klasse die Deppen, ja. Da haben schon 7- und 8-Jährige ein Smartphone und sie mit 13 nicht. Aber es gibt Kinder, die stellen sich dazu, die sagen, ich finde das gut, wie das meine Eltern machen. Müsst ihr viel mit ihnen reden und ihnen das erklären, warum. So, jetzt kommt nochmal ein Auszug aus dem Buch Unter Männern, das ich euch ebenso lieb gemacht habe. Nämlich, es geht darum, dass wir natürlich langsam die Freiheiten der Kinder erweitern, dass wir die Zügel lockerer lassen, je älter und reifer sie werden. Also, sie haben eine Freiheit, sie wohnen zu Hause, mietfrei, ja, und wir Eltern unterstützen sie im normalen Alltag. Wir erwarten Gehorsam gegenüber den Eltern, uns Eltern und den Hausregeln. Und wir erwarten auch konstantes Verhalten in der Schule. Das dürfen wir erwarten. Wir müssen sie nicht trimmen, dass sie die Besten sind in der Klasse, aber sie müssen fleißig sein, sie müssen konstantes Verhalten in der Schule zeigen. Da freut sich jetzt der Stefan, ne? Da freuen sich auch die Lehrer, wenn die Eltern darauf Wert legen. Und Erledigung der wöchentlichen Aufgaben. Es gibt eben wöchentliche Aufgaben. Zimmer, Saugen und all diese Dinge. Und regelmäßiger Gottesdienst und Besuch von Jugendkreisen. Das ist auch ein heikles Thema. Bitte seid nicht töricht und gebt da zu schnell nach, wenn eure Kinder mal sagen, ach, ich gehe da nicht gerne hin und ich will nicht mehr. Sagt nicht gleich, na gut, wenn du nicht willst, dann mach was anderes. Nein, da müsst ihr dranbleiben. Ich kann Gott sei Dank bezeugen, unsere Kinder, wir hatten keine Musterkinder. Unser Sohn, der hat mal LAN-Party gemacht bis nachts um 4 Uhr, aber um 10 Uhr war er pünktlich im Gottesdienst. Der hat gar nicht gewagt, da nicht hinzukommen. Ja? Um 10 Uhr war er pünktlich da. Das war nie eine Diskussion. Und wenn sie anfangen zu diskutieren, ihr seid Erziehungsberechtigte. Ihr könnt das von ihnen erwarten bis 18, bis sie volljährig sind, dass sie mitkommen in den Gottesdienst und dass sie in den Jugendkreis gehen. Das ist die erste Stufe. Die zweite, sie dürfen einen Abend in der Woche unterwegs sein bis zu einer bestimmten Uhrzeit. Die legt ihr fest, bis 22 Uhr, bis 23 Uhr. Sie dürfen ein Smartphone haben, hier kommt es, ab dem Alter, ich habe euch eben empfohlen, frühestens ab 14. Sie dürfen eine Bildschirmzeit haben, weil sie gewisse Spiele machen wollen, jetzt keine bösen, schlimmen, sie wollen einfach ein bisschen spielen, gibt ja auch sehr intelligente Spiele. Sie kriegen Taschengeld, ich empfehle euch sehr, Taschengeld einzuführen, sie müssen lernen, mit Geld zu haushalten. Das finde ich pädagogisch wichtig. Und wir zahlen eine Vereinsaktivität. Unser Sohn, der war zum Glück nicht so gut im Fußball, das hätten wir nicht so gerne gesehen. Aber er war Tischtennis, da war er ein Ass, ja. Und wir haben ihn gelassen in den Tischtennisverein unter der Bedingung, keine Sonntagsspiele während des Gottesdienstes, ja. Das musste er gleich sagen, da steht er nicht zur Verfügung und er durfte trotzdem in den Verein und spielen. Eine Vereinsaktivität haben wir übernommen. Jetzt müsst ihr sehr gut aufpassen. Jetzt sind wir im Alter von 14, 15, 16. Die Wahl von Freunden mit gefestigtem Charakter. Ihr müsst mit ihnen darüber sprechen, was das anrichten kann, wenn sie falsche Freunde haben. Ich hatte falsche Freunde mit 14. Ich schieb das nicht auf die. Ich habe gewusst vom Elternhaus, was richtig war. Und ich bin trotzdem meinen Freunden gefolgt, den falschen. Wo die mich hingebracht haben oder diese falsche Entscheidung, die ich getroffen habe, wo die mich hingebracht hat. Da denke ich nicht mehr gerne dran zurück. Ich bin dann leider erst mit 22 zum Glauben gekommen. Rechtzeitig wach und startklar für die Schule, das könnt ihr erwarten, dass sie abends rechtzeitig die Kurve kriegen, dass sie startklar sind. Freundlicher Umgang in der Familie, Achtung, ab einem bestimmten Alter, da schleichen sich manchmal so Dinge ein, da wollen sie respektlos reden mit der Mama oder mit dem Papa, dürft ihr nicht dulden. Dürft ihr nicht dulden, müsst ihr sofort reagieren. Und dann nicht doch meine Söhne, ja, wie Eli. Wisst ihr, wie man Eli buchstabiert? E-L-I, Erziehung lieber ignorieren. Das war Eli, das ist Eli-Eltern, ja. Erziehung lieber ignorieren, bitte nicht Eli-Eltern sein. Dritte Stufe, wir bezuschussen den Führerschein. Ihr seht jetzt 17, ja, wir bezuschussen ihn. Sie müssen selbst auch sparen. Wir haben etwas dazugegeben, aber den größten Teil mussten Sie selber mit Ferienjobs und so weiter sich verdienen. Bildschirmzeit pro Tag kann sich erhöhen, Taschengeld pro Woche kann sich erhöhen, aber wir erwarten konsequentes Erledigen aller Schulaufgaben. Eigene Planungen werden gut mit den Eltern besprochen. Nicht auf einmal sind sie zwei Wochen weg mit ihren Freunden und die Eltern wissen gar nichts. Ja, das geht nicht. Besprechen, Bemühungen um einen Ferienjob, Nebenjob, das haben wir ab 14, haben sie beide Nebenjobs gemacht, im Getränkemarkt und so weiter, Zeitungen austragen, was es da so gibt. Und erkennbare Bemühungen hinsichtlich der Berufswahl. Lasst sie nicht bis 18, 19, bis sie Abi haben, einfach das schludern lassen. Sie müssen schon erkennbare Bemühungen zeigen hinsichtlich der Berufswahl. Letzte Folie in diesem Zusammenhang. Die vierte Stufe. Ihr seht, die Freiheiten erhöhen sich immer. Die Zeiten mit den Freunden, Aktivitäten, darf sie irgendwann selbst entscheiden, die Tochter, der Sohn. Aber wir erwarten Verfolgen von eigenen festen christlichen Wachstumszielen. Wir erwarten, dass sie auf gute Freizeiten gehen, wo sie lernen oder mitarbeiten. Verbindliche Mitarbeit in der Gemeinde, spätestens hier, wenn es schon früher ist, auch gut. Mithelfen im Haushalt aus eigenem Antrieb, ganz wichtig, dass sie nicht nur zähneknirschend machen, was auferlegt wird, dass sie mithelfen und klare Perspektiven im Blick auf Ausbildung und Beruf. zitiert von einer Seite, Seite 117 in diesem Buch da unter Männern, was ich euch eben schon vorgestellt habe. Sehr wertvoll, pädagogisch auch, was der Mann da zusammengetragen hat. Wir sind beim Dach. Wir haben eine Hälfte des Daches gesehen, Konsequenz. Jetzt wird's ganz kritisch. Jetzt kommt die zweite Hälfte des Daches und die lautet natürlich Disziplin. Einige von euch haben das vielleicht damals mitgekriegt. Das war 2011 im Dezember, kurz vor Weihnachten. Da kam die Bescherung schon zwei Tage früher, ja? Nicht erst an Heiligabend. Das war eine schöne Bescherung. Da hat der Norddeutsche Rundfunk in Hamburg einen Artikel auf der Internetseite veröffentlicht: Kinder schlagen im Namen Gottes. Und dann hat die Bildzeitung, die waren nur Trittbrettfahrer, die haben sich da angehängt und haben eine ganze Seite, wie ihr hier seht, Prügelaufruf, Grüne zeigen Prediger an. Das ist heute die Landwirtschaftsministerin von Niedersachsen, eine Grüne. Die hat mich damals angezeigt vor laufender Kamera und dann haben andere hinterher mich angezeigt, da lagen vier Anzeigen vor, unter anderem wegen öffentlichen Aufruf zu Gewalt und schwerer Körperverletzung und so weiter. Und ein sogenannter Shitstorm, das war in sämtlichen Internetseiten, bei T-Online und überall, der eine schreibt vom anderen ab, die brauchen ja immer Stoff, die müssen ja immer irgendwas bringen, ja, und das geht dann ganz schnell durchs Netz. Und ich kann euch sagen, ich habe es gut überstanden, meine Frau auch, unsere Kinder auch. Ich habe gar keinen Schaden davon getragen. Aber ist das nicht interessant, dass ausgerechnet eine Grüne mich da angezeigt hat? Ja? Übrigens, sie hat die Bildzeitung kostenfreie Werbung für mein Ehebuch gemacht. Aber das haben sie unscharf gestellt, diese Spitzbuben. Ja? Naja, ist egal. Die haben auch angerufen bei mir. Und ich, als dann ein Mann in Schleswig-Holstein, der mich überhaupt nicht kennt, zu massenhaften Strafanzeigen gegen mich aufgerufen hat, auf einer Internetseite mit 600.000 Aufrufen täglich, da bin ich zu meiner Rechtsanwältin gegangen. Die hatte mich schon mal rausgehauen gegen die Neuapostolische Kirche, mit denen hatte ich mich auch mal angelegt. Und dann bin ich zu meiner Rechtsanwältin und habe gesagt: Frau Dr. Müller, ich brauche Ihre Hilfe. Und die hat sich eingesetzt wie eine Löwin. Und schaut, ich lebe vom Vertrauen der Gemeinden. Wenn der Thilo mir nicht vertrauen würde und die Brüder, wäre ich jetzt nicht hier bei euch. Und ich war damals noch voll berufstätig, noch kein Rentner. Und ich lebte vom Vertrauen der Gemeinden. Und die haben mir hier meine Lebensgrundlage weggezogen, ja, wenn mich keine Gemeinde mehr einlädt. Und das hat die Rechtsanwältin sehr gut formuliert und hat einstweilige Verfügungen erreicht. Eine Frau aus Fulda. Die einstweilige Verfügung heißt, da stoppt das Gericht die Berichterstattung und sagt: Stopp, ihr müsst sofort aufhören, das zu behaupten. Und da ist eine Wucht drauf. Wer da zuwiderhandelt, zahlt eine 250.000 Euro an die Staatskasse. Ja? Wolfgang Schäuble hätte da die Hand aufgehalten. Und deswegen war das hier die Bildzeitung. Ich habe im Netz gesucht, weil die bei uns angerufen hatten. Meine Frau war dran. Ich habe nichts gefunden. Ich dachte, da wäre nichts passiert. Ich konnte das nicht mehr finden. Die haben das sofort alles weggenommen aus dem Netz. Später fahre ich mit einem Mann durch Hannover. Dann sagt er zu mir: Ja, ich habe auch für dich gebetet, als ich das in der Bildzeitung gelesen habe. Ich sage: Wo hast du das gelesen? Ja, in der Bildzeitung, weißt du das nicht? Sage ich: Nee. Und da hatte der das zum Glück aufgehoben. Da ist es ja, das Corpus Delicti. Und ihr seht, es ist alles gut gegangen. Die Bildzeitung hat eine einstweilige Verfügung gekriegt. Die Taz in Berlin haben wir uns ausgesucht, der hat auch eine gekriegt. Und dann, als die durchgegangen sind, Fulda ist noch sehr konservativ, das Landgericht, da ging auch die einstweilige Verfügung gegen den Norddeutschen Rundfunk durch. Erst war ich der große Depp und am Schluss war ich der Held. Da schrieb mir Helmut Mattis von Idea Spektrum, Wilfried, was für ein Sieg. Ja? Du gewinnst gegen diese großen Medien. Das ist ganz selten, dass du als Privatmann gegen diese Medien und gegen einen öffentlich-rechtlichen Sender durchkommst. Die haben Rechtsanwälte ohne Ende, ja? Ganze Scharen, und es kam durch. Und noch was zum Schmunzeln. Einige von euch kommen ja aus der katholischen Kirche. Die katholische Kirche hat auch eine Website, die heißt Katnet, also für katholisch Katnet. Und da war auf der ersten Seite ein Artikel über meine Sache hier. Und da schrieb der Autor, die katholische Kirche verliert einen Prozess nach dem anderen. Sie sollen sich mal bei mir erkundigen, welchen Rechtsanwalt ich gehabt habe. Stand da auf der Homepage der katholischen Kirche. Das war der Gipfel am Schluss, ja. Habe ich mich so gefreut. Und die Rechtsanwältin haben wir zu uns zum Abendessen eingeladen, die uns da rausgehauen hat. Und es war auch zum Schießen. Am Schluss hat sie uns Fragen gestellt zur Kindererziehung, ja, weil sie alleinerziehend war. Ich habe hier so einen Prozess am Hals, und sie hat uns da rausgehauen, und am Schluss stellte sie Fragen. Also jetzt habt ihr die ganze Geschichte gehört. Es ist wie bei Josef gegangen. Ihr gedachtet es böse zu machen, Gott aber gedachte es gut zu machen. Am Ende kam Gutes unter dem Strich raus. So, jetzt müsst ihr noch ein paar Minuten tapfer sein. Die Bibel spricht ganz klar von körperlicher Bestrafung. Ich sage nicht Züchtigung, das klingt nach Zuchthaus, ja. Die Bibel spricht ganz klar von körperlicher Bestrafung. Da seht ihr es. Die Bibel ist ein historisches Dokument, das darf so zitieren. Ist 3000 Jahre alt, dieser Text. Ihr seht, was da steht. Wer die Rute spart, hasst seinen Sohn und so weiter. Was ist die Rute? Ted Tripp, den ich mal nach Deutschland einladen durfte als Redner und genossen habe, seine Vorträge. Er sagt in seinem Buch Eltern, Hirten der Herzen, was schon längst auf dem Index ist, was in Deutschland so nicht mehr gedruckt werden darf. Da sagt er, die Rute sind Eltern, die im Glauben und in Treue gegenüber ihren Kindern die Verantwortung übernehmen, sorgsam, rechtzeitig, maßvoll und sich selbst beherrschend körperlich zu züchtigen. Er meint zu bestrafen. Seht ihr, was hier steht? Sorgsam, rechtzeitig, maßvoll und sich selbst beherrschend ist mir nicht immer gelungen. Folgende Szene. Unsere Kinder sitzen beide in der Badewanne. Der Sohn 5, die Tochter 2. Und da saßen sie zu lange und das Wasser war schon kalt. Und dann musste der Sohn mal. Und dann steht der auf in der Badewanne und pinkelt im hohen Bogen seine Schwester an. Ja? Und die schreit wie am Spieß, die Zweijährige. Und ich komme da rein und sehe das. Und über der Badewanne war so eine Wäschespinne mit Kleiderbügeln. Da habe ich einen genommen und da hat er ein paar auf den Blanken gekriegt. Das war weder sorgsam noch rechtzeitig schon, aber nicht maßvoll und sie nicht selbst beherrschen. Da hat er zu viele gekriegt und natürlich hat er geweint. Und später habe ich mich entschuldigt bei ihm und war alles wieder gut. Ja? Aber ihr seht, diese kleinen Goldigen da, ja, 10 Jahre später können sie dich bis zur Weißglut reizen, diese kleinen Süßen da, ne? Und da muss man wirklich sich beherrschen. Wir wollen nicht draufhauen. Das ist Autoritarismus, haben wir gehört. Nicht draufhauen, sondern ich hätte vorher beten sollen. Ich hätte dann mit ihm reden sollen, warum er jetzt bestraft wird. Habe ich in diesem Moment nicht gemacht. Damit wollen sie ihren Kindern zeigen, wie wichtig es ist, Gott zu gehorchen, um so ihr Kind davor zu retten, dass es bis ans Lebensende in seiner Torheit verharrt. Das ist dieses Buch Eltern, Hirten der Herzen, das vielleicht auch einige von euch noch zu Hause haben. Ihr dürft das haben, ja. Es darf nur nicht mehr gedruckt werden. Also keine Angst, wenn ihr das zu Hause habt, müsst ihr nicht verschwinden lassen. Ihr dürft das haben. Das ist die eine Seite. Ted Tripp spricht von Eltern, die die Rute gebrauchen. Übrigens, das Wort Rute im Hebräischen meint einen biegsamen Weidenstock. Als ich Kind war, habe ich Flitzebogen gebaut ohne Ende, und da brauchst du immer Weidenholz. Ja? Das ist sehr biegsam, am besten geeignet für Flitzebogen. Und mit einem Weidenstock kannst du Schmerz zufügen, aber du kannst niemand schwer verletzen und schon gar nicht töten. Geht gar nicht. Der Norddeutsche Rundfunk, wisst ihr, was die für ein Bild hatten auf der Homepage? Da stand ein Mann mit einer kantigen Dachlatte und hinten ein Kind so. Wisst ihr, was das für Emotionen schürt bei den Leuten? Die sind durchgedreht. Die haben angerufen, die haben meine Sekretärin gedroht. Sie kommen nach Hünfeld und ich kriege gesichtsmittig und so weiter. Ja? Die Leute drehen durch. Da sind welche, die sind als Kinder misshandelt worden. Wenn die sowas hören, kann ich voll verstehen. Wir üben keine Gewalt aus gegen unsere Kinder. Aber mit einer Rute könnte man Schmerz zufügen. Nur... Jetzt kommt das Problem, jetzt kommt die andere Seite. Bitte nehmt das auf. Paragraph 1631 des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Inhalt und Grenzen der Personensorge. Absatz 2. Achtung. Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Ja, absolut ja. Wir üben keine Gewalt gegen unsere Kinder aus. Gewaltfreie Erziehung. Aber jetzt kommt der problematische die Formulierung, körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig. Da bin ich auch wieder einverstanden. Das ist ja viel schlimmer, seelische Verletzungen und entwürdigende Maßnahmen. Da bin ich voll einverstanden. Uns machen diese beiden Worte Probleme. Es ist nicht mehr erlaubt, Kinder körperlich zu bestrafen. Du darfst ihnen nicht mal auf die Finger hauen. Du darfst keine auf den Po geben und ins Gesicht schlagen solltest du sowieso nicht. Ja? Aber das ist seitdem verboten. Und guck mal, wann das Gesetz entstanden ist. Im November 2000, da war die rot-grüne Regierung an die Macht gekommen. Die Grünen, das erste Gesetz, was sie gemacht haben. Ich will nicht zynisch werden, aber die Partei, die wegen Krötenwanderung ganze Straßenzüge sperren lässt, ja, hier haben sie sich als Kinderschutzpartei aufgespielt. Sie haben bis heute ein pädophilen Problem in ihren Reihen. Das wisst ihr alle. Ja? Ist eine große Heuchelei, habe ich der Grünen auch geschrieben, die ihr da eben gesehen habt. Die hat übrigens von meiner Rechtsanwältin auch noch einen Brief gekriegt. Die musste sich dann bei mir entschuldigen, weil sie eine Straftat gegen mich begangen hat. Du darfst niemand anzeigen, der unschuldig ist. Mit einer Anzeige schädigst du den Ruf gegen jemand. Das hat sie vorher unterschrieben, dass sie das nicht darf. Und sie hat es doch gemacht. Und nachher musste sie sich kleinlaut entschuldigen. Gut, hat wahrscheinlich an ihrer Haltung nicht viel geändert. Ihr seht, das ist das Problem. Und damit ihr nicht denkt, oh ja, das wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht ist. Jetzt kommt eine ganz wilde Geschichte. In unserer Gemeinde, zu der 150 Gemeindeglieder gehörende, relativ kleine, mittlere Größe, ist eine Familie, eine ganz liebe Familie, liebe Eltern. Aber die haben seit März 3 Kinder weggenommen bekommen. 3 Kinder weg. Warum? Die Mama kommt nach Hause vom Chor, von der Chorstunde, sieht, dass bei ihrem 14-jährigen Sohn noch Licht ist, unter dem Türspalt sieht sie, geht rein, er daddelt am Handy. Sie sagt, gib mir das Smartphone. Er, bockig, will nicht. Und dann hat sie einen großen Fehler gemacht. Ihr Mann hat schon geschlafen, der musste wegen Schicht früh schlafen. Sie weckt ihren schlafenden Mann, der geht hoch. Es gab ein Handgemenge, ein Geraufe, sie sind beide die Treppe runtergefallen. Und dann am nächsten Tag sieht die Lehrerin, dass der Sohn belädiert ist, dass er irgendwo verletzt ist, fragt, was los ist. Der war noch voll unter Strom, ja, der war noch ungehalten und erzählt die Geschichte. Hört, was passiert ist. Die Kinder sind aus der Schule geholt worden vom Jugendamt. Die haben die Eltern nicht mehr gesehen. Alle drei. 17, 14 und 11. Alle drei abgeholt worden aus der Schule. Seit März nicht mehr bei den Eltern. Sind irgendwo in einem Jugendheim. Die Eltern dürfen sie ganz wenig sehen. Ein Gutachten ist gekommen mit 180 Seiten. Habt ihr das gehört, ihr Eltern? Sagt ja nicht jetzt in deinem Herzen, ach, das ist mir Schnuppe, was der Staat da sagt. Wenn sie es verdient haben, dann lege ich sie übers Knie. Du musst aufpassen. Die werden heute im Kindergarten angeschaut, die im Sportunterricht. Die sehen das sofort, wenn da Striemen ist. Und bitte verzeiht mir, ihr Lieben, sie gucken besonders bei russlanddeutschen Gemeinden, weil sie wissen, dass das da eben noch so praktiziert wird und auch bei uns sogenannten bibeltreuen Gemeinden, da gucken sie genau hin. Ich muss euch sagen, ihr seid in einem großen Dilemma, ihr Eltern. Die Bibel sagt so, aber der Staat sagt so und verbietet es. Und ihr seid jetzt im Dilemma und ich kann euch nicht sagen, was ihr machen sollt. Ich kann euch nur sagen, ihr müsst nach eurem eigenen Gewissen handeln. Ich kann jedes Elternpaar verstehen, die sagen, nee, unter den Umständen werde ich auf körperliche Züchtigung verzichten. Ich riskiere das nicht. Ich kann auch die verstehen, die sagen, nee, ich behalte mir das vor, in bestimmten Fällen werde ich das anwenden. Wenn du das machst, du musst sehr vorsichtig sein. Ich kann es dir nur sagen. Du musst wahnsinnig vorsichtig sein. Ich sage euch nicht, was ihr zu tun habt. Ich sage euch, ihr müsst nach eurem Gewissen leben, seid aber einig als Ehepaar. Jetzt könnt ihr noch sehen hier, wann wir, als es noch nicht verboten war, körperliche Bestrafung eingesetzt haben, nicht bei Fehlverhalten aus Ungeschicklichkeit, wollte ich sagen, nicht bei unabsichtlichen Bettnässen, das sind Kinder früher windelweich geschlagen worden, sondern wenn natürliche, logische und auferlegte Konsequenzen, die wir eben kennengelernt haben, nicht sinnvoll bzw. zu harmlos sind, das ist das äußerste Mittel, das man hat. Ja, wenn alles andere vorher nicht geht, zum Beispiel bei bewusster Lüge, das Kind steht vor dir und lügt dir ins Gesicht und du weißt genau, dass es lügt und du sagst, bitte lüg nicht, wenn das nachher rauskommt, wirst du empfindlich bestraft, gib die Sache zu und dann wird es eine leichte Strafe geben und es lügt. Bei bewusstem Diebstahl, das haben unsere gemacht, eingestiegen in die Wohnung unter uns und Süßigkeiten geklaut und sich's gut gehen lassen. Ja, das war das, was die ganze Sache ausgelöst hat. Das habe ich erzählt irgendwo im Vortrag. Dann hat das der Norddeutsche Rundfunk gehört und hat daraus ein Riesending gemacht. Das kam im Radio und im Fernsehen und dann auf der Homepage. Und so ist das Ganze ausgelöst worden. Bei Verhalten, das Eltern in ihrer Ehre verletzt, was machst du? Der Zwölfjährige steht vor deiner Frau und sagt, das interessiert mich nicht, du Schlampe. Ja, da kannst du nicht wie Eli sagen, nicht doch, mein Sohn. Ja? Bei Verhalten, das Eltern in ihrer Ehre verletzt, bei Verhalten, das Gott in seiner Ehre verletzt, bei offener Rebellion, da steht das Kind und sagt, du kannst dich auf den Kopf stellen, ich mach das nicht. Offene Rebellion. Oder? Wenn einem anderen Menschen oder einem Tier bewusst Schmerz zugefügt wird, bewusst Schmerz. Es gibt Jungs, die wollen mal sehen, wie der Vogel ohne Federn aussieht, ja. Und dann fangen sie an, den da zu zerlegen. Und dann müssen sie mal selber sehen, wie das wehtut, ja. So war das. Und ich mache auch noch die Pünktchen. Das waren, zum Glück haben wir das nicht alles erlebt. Bei uns haben sie hauptsächlich wegen diesem hier gekriegt und vielleicht auch mal da, aber das war ein paar Mal, zum Glück nur, wir haben nicht dauernd bei jedem Vergehen geschlagen, ja, wir haben das bewusst eingesetzt, außer diese Geschichte da mit der Badewanne, ja, aber sonst bewusst eingesetzt und gezielt als Ultima Ratio. Ich weiß, das gibt euch jetzt Stoff zum Nachdenken, aber es tut mir leid, ich habe keine bessere Nachricht für euch. Ihr seid in einem Dilemma, mein Sohn auch, ja. Ihr seid alle in einem Dilemma. Und naja, die Geschichte mit dem Blessing, die lasse ich jetzt weg. Da haben Thilo und ich gestern herzhaft gelacht, weil der Urteilsspruch über die böse Tat nicht schnell vollzogen wird, darum ist das Herz der Menschenkinder davon erfüllt, Böses zu tun. Kommt nicht 6 Wochen später und sagt, so, da kriegst du jetzt aber noch eine Abreibung. Ja, das ist pädagogisch völlig daneben. Ja, das greift nicht. Wenn, dann muss das schnell sein, am selben Tag. Wenn du als Mama sagst, nee, das muss der Papa machen, dann muss das eben abends machen. Aber hoffentlich ist der Papa nicht nur der, der immer die Rute schwingt, ja, abends, wenn er kommt. Ich sage noch einmal, es ist sowieso nicht erlaubt und ihr müsst sehr, sehr, sehr gut überlegen, ob ihr das einsetzt. Ich schließe. Ein lateinisches Sprichwort lautet, Verbi docent exemplar trahunt. Also jetzt plage ich euch auch noch mit Latein. Das heißt auf Deutsch, Worte lehren, Beispiele ziehen. Exemplar, Beispiele, ja? Beispiele ziehen. Mit anderen Worten, du kannst deinen Kindern sagen, was du willst. sie machen dir doch alles nach. So kann man das salopp übersetzen, ja? Das heißt, dein Vorbild, das wird viel lauter reden als die Worte, die du sagst. Achte darauf. Und man kann biblische Erziehung so zusammenfassen: sei, was deine Kinder werden sollen. Tue, was deine Kinder tun sollen. Wenn sie die Bibel lesen sollen, sollten sie dich auch ab und zu mit der Bibel sehen. Wenn sie beten sollen, sollten sie dich auch mal beten sehen. Ich weiß noch, wie mein Sohn einmal ins Büro kam und ich war gerade auf den Knien und er war ein bisschen peinlich berührt und ging wieder raus. 2-3 Jahre später kam ich mal in sein Zimmer und er war auf den Knien. Da habe ich mich aber sehr gefreut, ja. Da habe ich mich sehr gefreut. Unterlasse, was deine Kinder unterlassen sollen. Wenn du nicht willst, dass sie dich ständig unterbrechen, dann darfst du sie auch nicht unterbrechen. Dann, natürlich müssen Kinder lernen, wann sie reden dürfen und was nicht, wann nicht. Unsere Mädchen, die müssen sich am Tisch melden. Die müssen sich melden. Die können nicht einfach, wenn die Erwachsenen reden, dazwischen quatschen. Das geht nicht, ja. Die müssen sich melden und dann kommen sie dran, wenn es passt. Und also ich staune über meinen Sohn, der macht auch nicht alles richtig, aber ich staune, wie er das macht. Wenn die Mädchen sich falsch benehmen, dann müssen sie 5 Minuten auf dem Stuhl sitzen. Dann er stellt nur einen Stuhl hin, dann müssen sie 5 Minuten sitzen. Ja, das ist gut. Und man kann Dinge einführen, die hilfreich sind. Und lass sie nicht am Tisch da irgendwie sich austoben. Ja, das geht nicht. Am Tisch bestimmen wir Eltern. Und der Tisch ist das wichtigste Möbelstück. Da ist das, der Hauptteil der Kindererziehung ist bei uns am Tisch passiert. Nutzt die Mahlzeiten, um mit ihnen viel zu reden und ihnen alles zu erklären. Da sind wir sehr dankbar. Da würde ich wieder so machen, haben wir die Mahlzeiten genutzt. Letzte Folie. Gedanken eines Vaters im Blick auf seine Familie. Wenn ich noch einmal von vorne anfangen könnte, sagte einer, der auf dem Sterbebett lag, würde ich mehr Zeit für die Kinder investieren? Wisst ihr, dass ihr nur ungefähr 1000 Wochen habt? 19 Jahre sind 1000 Wochen. 19 Jahre klingt so lang, aber 1000 Wochen, das klingt schon viel kürzer, ja? Ihr seht, wie schnell eine Woche verfliegt. Ihr habt 1000 Wochen und könnt ihnen Wesentliches mitbringen. Man hat noch nie gehört von einem Papa, dass er auf dem Sterbebett lag und gesagt hätte, ich wünschte, ich hätte noch mehr Zeit im Büro verbracht, in meiner Firma. Nicht mal in der Gemeinde, wenn es auf Kosten der Kinder gegangen ist. Ich diene dem Herrn gerne in seiner Gemeinde, meine Frau auch, aber nicht auf Kosten der Kinder. Übrigens, das will ich auch noch sagen an der Stelle. Wir haben, als sie klein waren, einen Familiennachmittag gehabt, da konnten wir das nachmittags machen. Als sie größer wurden, ging das nicht mehr wegen Schulverpflichtungen und so, haben wir den Sonntagabend reserviert für unsere Kinder. Und da gab es einen Dreiklang, da ist meine Frau drauf gekommen, da bin ich ihr heute noch dankbar. Erst hat sie was Gutes zu essen gemacht, was uns allen gut geschmeckt hat. Liebe geht durch den Magen, ja. Erstmal was Gutes essen, gute Grundlage. Dann haben wir eine Stunde Bibelarbeit gemacht oder Kurse mit ihnen durchgearbeitet. Das war sehr wichtig. Und danach 2 Stunden Spieleabend mit den Kindern. Dieser Dreiklang, ja. Erst gut essen, dann Bibelarbeit, dann Spieleabend. 2 Stunden lang Uno, Skippo und wie die ganzen Spiele heißen. Unsere Kinder, die kommen manchmal nach Hause und sagen, können wir nicht mal einen Spieleabend machen? Die haben das so positiv abgespeichert. Spieleabend mit den Kindern, ohne Fernseher. Wir haben gar keinen Fernseher. Ja? Und das kann man machen, mehr Zeit für die Kinder investieren. Und ich hatte einmal im Monat einen sogenannten Vati-Nachmittag. Da habe ich mir ein Kind alleine genommen. Unsere Tochter wollte natürlich zum Pferdehof, ja, klar, Ponyhof. Und unser Sohn, der wollte irgendwas mit dem Computer machen oder mit dem Auto, irgendwas Technisches. Aber der ganze Nachmittag alleine, ich als Vater mit dem Kind, jeden Monat, ein Vati-Nachmittag. Ja? Kann man machen, ihr habt vielleicht noch bessere Ideen. Nutzt die Zeiten, weniger Versprechungen machen, ganz wichtig. Sei vorsichtig, was du versprichst. Bei der Züchtigung mehr Weisheit gebrauchen, sagt dieser Vater. Ihr habt eben gehört, es ist nicht erlaubt. Ihr braucht sehr viel Weisheit. ihre Mutter mehr lieben, das ist immer gut, und mehr Zeit im Gebet für die Kinder verbringen. Das ist eine heilige Pflicht für Eltern. Ich finde das gut, was der Papa auf dem Sterbebett gesagt hat. Wir sind nicht auf dem Sterbebett. Wir ziehen heute nur eine Zwischenbilanz. Der musste schon die Schlussbilanz seines Lebens ziehen. Und darum, bitte zieht die richtigen Schlüsse. Sprecht nochmal als Ehepaar über das Gehörte und dann zieht die richtigen Schlüsse. Ja, da sind wir durch, Punktlandung. Aber ich darf nochmal zwei, drei Bücher zeigen, die ich noch nicht erwähnt habe. Wir haben heute gehört, unsere Erziehung soll vom Wesen Gottes her geprägt sein. Hier ist ein Buch über Gott von Abdul Memra, ist ja ein aramäischer Christ, und Roger Libi hat das Vorwort geschrieben. Das macht er nicht bei jedem Buch, aber ich habe das Buch zweimal gelesen. Ich musste es Korrektur lesen in der Rohfassung und danach, als es gesetzt war. Ich bin sehr dankbar für dieses Buch über das Wesen Gottes und auch die Dreieinheit. Das habt ihr eben schon gesehen mit Werden, Erziehen und Prägen. Wenn Gnade das Familienleben prägt, habt ihr gesehen. Das habe ich euch noch nicht gezeigt von Klaus Günschel selbst. Das Herz der Väter habe ich auch gelesen. Ein dünneres Buch, 96 Seiten nur. Ein Plädoyer für das Vatersein. Er hat selbst 7 Kinder. 7 oder 6, auf jeden Fall eine Menge. So, unter Männern, da ist es nochmal. Das wertvolle Buch von dem Steve Farrar. Warum Söhne Väter brauchen. Dann haben wir eben auch vom Smartphone geredet. Ich habe dieses Buch gelesen. Ich habe mir das angetan. Ich dachte erst, der wird das vielleicht verteufeln. Aber Amerikaner verteufeln technische Sachen nie. Ja. 12 Dinge, die Christen alarmieren sollten. Wirklich alarmierende Dinge hat er da zusammengetragen. Wie dein Smartphone dich verändert. Und derselbe Autor hat auch dieses Buch geschrieben von Arche, Babel und KI. Manche von euch haben damit zu tun, eigentlich haben wir alle schon damit zu tun, mit der KI. Eine Theologie der Technik ist hier entfaltet in diesem Buch. Das muss nicht jeder lesen, aber wenn ihr beruflich damit zu tun habt, gerne. Und das letzte, Abgedriftet, warum sich Jugendliche vom christlichen Glauben abwenden, von Matthias Grasel. Ich habe das gelesen und habe es auch veröffentlicht vor einigen Jahren. Er hat das für seine 12 Enkelkinder geschrieben. Er möchte auf keinen Fall, dass die abdriften, und ist sehr wertvoll für Eltern, auch für Leute, die in der Jugendarbeit mitmachen. So, der Thilo hat mich vorhin gefragt, ob nicht auch die Gelegenheit wäre, eine Frage zu stellen. Selbstverständlich dürft ihr auch noch eine Frage stellen, wenn ihr nicht pressiert und jetzt sofort weg müsst. Ihr könnt alles fragen. Ich weiß nur nicht, ob ich eure Fragen beantworten kann. Aber hat jemand was unter den Nägeln brennt? Habe ich was Falsches gesagt, was Dummes, was ihr korrigieren wollt? Dürft ihr auch. Bin ich nicht zimperlich? Ja, bitteschön. Tja, das habe ich mir gedacht. Wilhelm Busch hat gesagt, wenn Fragen kommen, habe ich unklar gepredigt. Und wenn man zu lange wartet, kommen am Schluss komische Fragen. Dann wirklich, dann kommt die Frage, ob Adam einen Bauchnabel gehabt hat. Die kommt dann. Aber inzwischen bin ich vorbereitet, da habe ich auch schon eine Antwort. Dann sage ich, guck mal in 1. Mose, wie er seine Söhne genannt hat. Kein Nabel. Das könnte doch ein Hinweis sein. Hä? Ja, dann sind Sie meistens zufrieden. Gut, ihr habt meinen Augenzwinkern gesehen. Ich habe heute Morgen einen Vortrag gehört aus der Gemeinde Ortenburg. Ortenburg, ist niemand da heute Morgen? Hier? Nee, aber gestern war die Jugend da von Ortenburg. Habe ich einen Vortrag gehört. Er hat auch geschlossen am Ende, hat gesagt, ich stehe ja zur Verfügung. Wenn ihr zu mir kommt, können wir ja auch über Dinge reden. Manche will man nicht öffentlich ausbreiten. Aber ich möchte gerne beten zum Schluss. Wir neigen uns zum Gebet. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir dich so ansprechen dürfen, weil du der beste Vater bist, den es überhaupt gibt, der Vater Jesu Christi und unser Erlöser. Wir danken dir, dass wir Zugang haben zu deinem Herzen, bis zum Vaterherzen Gottes. Und Herr, wir haben über Erziehung nachgedacht. Wir alle wissen, dass wir Fehler gemacht haben, dass wir schwache Menschen sind, dass wir manchmal gute Vorsätze haben und es nicht umgesetzt kriegen. Das weißt du alles. Aber wir danken dir für die guten biblischen Prinzipien, für die Dinge, die wir in der Schrift lernen können, wie du erziehst und wie auch Eltern ihre Kinder mit guten biblischen Maßstäben prägen sollen. Ich möchte dich bitten für meine lieben Geschwister hier, die jetzt noch aktiv Kinder erziehen. Gib ihnen Kraft, gib ihnen Weisheit, gib ihnen Konsequenz. Gib, dass sie sich als Ehepaare einig sind. Und Herr, wir beten gemeinsam, dass du uns unsere Kinder schenkst, dass sie frühe sich bekehren, dass sie nicht abdriften, dass sie dich lieb gewinnen, auch wenn es manchmal über Umwege geht. Hilf auch mit den schwierigen Kindern, hilf mit den behinderten Kindern, weise umzugehen, Herr. Wir brauchen dich so sehr und wir danken dir, dass wir dich so bitten dürfen. Im Namen Jesu Christi. Amen. Jawohl, also ich bin noch da. Und der Thilo kommt erstmal und sagt, wie es nachher weitergeht.